Wir sind in diesem Rohstoffzeitalter, wo die Menschen nach echten, greifbaren Werten suchen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir beim Goldpreis spätestens Ende der Dekade bei $10,000 stehen. Mein Kursziel für dieses Jahr liegt bei $5,800. Silber ist für mich sogar das derzeit bessere Gold. Für mich ist 2026 das entscheidende Schicksalsjahr, ob wir den Turnaround noch schaffen vor 2030 oder nicht.
Mein heutiger Gast polarisiert, provoziert und erreicht hunderttausende Menschen. Dominik Hettner ist Unternehmer, Edelmetallhändler, Buchautor und einer der bekanntesten Systemkritiker im deutschsprachigen Raum. In seinem Buch Der digitale Euro, die größte Enteignung der Geschichte, warnt er vor massiven Umbrüchen und formuliert zugleich eine sehr persönliche Hoffnung auf eine Welt, in der sein Sohn in Freiheit und Selbstbestimmung leben kann. Aber wie kommen wir dorthin und was hat das mit Edelmetallen zu tun? Genau darüber spreche ich jetzt mit Dominik Hettner. Liebe Zuseher, Sie erfahren heute wesentliche Strategien zur Selbstverteidigung. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Herr Kettner, ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen.
Das ist mir eine Ehre und ich freue mich sehr, dass wir zum ersten Mal die Gelegenheit haben, mit auf 1 zu sprechen. Hallo.
Normalerweise beende ich meine Interviews gerne mit dem Thema Hoffnung. Heute möchte ich damit beginnen. Wie eben erwähnt in Ihrem Buch Der digitale Euro, die größte Enteignung der Geschichte, formulieren Sie auch Hoffnung auf Freiheit und Selbstbestimmung. Sie sprechen im Konkreten davon, von einer Welt, in der wir gewonnen haben. Wie würde denn dieses Gewinnen für Sie aussehen?
Naja, wir kommen ja aus einer Welt, in der wir frei sind, frei waren und diese Freiheiten gehen ein Stück weit verloren. Und ich habe das Intro meines Buchs, Der digitale Euro, die größte Enteignung der Geschichte, an meinen Sohn gerichtet, der jetzt 6 Jahre alt war, als dieses Buch erschien, jetzt ist er 7. Und der Schlusssatz war, lieber Louis, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du in einer freien Welt aufwächst, in der wir als freie Individuen in der Lage sind, unsere Freiheiten zu leben, selbstbestimmt zu leben, uns gut um unsere Familien zu kümmern. Und das ist der Wunsch, der sich dahinter verbirgt. Ich denke, viel mehr wünschen sich die Menschen gar nicht. Aber selbst in die tiefsten Privatsphären taucht der Staat mittlerweile ein. Und das ist das, was ich harsch kritisiere. Das ist das, was auch dieses Buch behandelt. Denn wir stehen vor einem Umbruch in ein durchleuchtetes Finanzsystem, das uns alle zu Nummernkreisen macht, zu letzten Endes Marionetten macht von einigen Wahnsinnigen, wie wir sehen. Und das ist das Thema dieses Buchs. Ich bin natürlich sehr, sehr happy, dass wir es auf die Spiegelplatz 1 der Bestsellerlisten geschafft haben mit einem Thema, das so polarisiert. Hat dem Spiegel auch nicht so gut gefallen, glaube ich, weil es hat eine Weile gedauert, bis das Siegel drauf war auf diesem Buch. Unabhängig davon ist diese Welt gar nicht so weit weg von uns. Also wir kennen sie wahrscheinlich alle noch aus der Kindheit. Nur unsere Kinder werden sie höchstwahrscheinlich nicht mehr kennen, wenn wir den Umbruch nicht schaffen.
Hm. Wann war denn bei Ihnen der Punkt, an dem Ihnen klar wurde, wir müssen gewinnen und Sie gehen auch dafür Risiken ein und auch wenn es unbequem wird, kämpfen Sie dafür?
Naja, der Punkt, das ist, wie die EU auch arbeitet und die Politik arbeitet, das passiert in Scheibchen, homöopathische kleine Schritte, die sich eigentlich gar nicht so schlimm anfühlen, aber sie immer wieder zu Ärgernissen führen. Ich glaube, der größte Punkt spürbar für die ganze Gesellschaft war 2020, 2019, die Jahre der Pandemie. Das war sozusagen die Vorbereitung dorthin und auch dann ab Pandemiezeitpunkt hat sich vieles verändert. Also durch die Gängelung der Impfthematiken. Das war so der Auslöser, als sich viele Menschen auch erstmals mit Planspielen, es gab ja verschiedene Planspiele des WF, das Event 201 zum Beispiel, hat die Pandemie im Oktober, bevor dann die Pandemie ausbrach, durchgespielt. Und da sprach man zu diesem Zeitpunkt schon von der Digitalisierung von Impfpässen, von der Digitalisierung von Personalausweisen, von der Digitalisierung unserer gesamten Ausweise in einem zentralen Dokument. Und zeitgleich begann dort auch die Reise hin zum digitalen Zentralbankgeld. Also erstmals hat man von einer Art CBDC, das sind sogenannte Central Bank Digital Currencies, gesprochen, die nichts anderes sind als eine zentrale Geldeinheit, verwaltet von einer einzigen Hoheit der Europäischen Zentralbank, die ja gesteuert wird von einer Dame, die ja kurz vor Amtsantritt sogar noch verurteilt wurde, aber nicht dafür einwandern musste, aufgrund ihrer herausragenden Persönlichkeit. Das war die Begründung.
Aber Sie sind ja schon viel länger kritisch. Es ist ja nicht erst seit Corona. Wann war denn für Sie der Punkt, dass Sie sagten, ich äußere mich politisch, auch wenn es für mich unbequem wird, hat das vielleicht auch was mit Ihrer Krebserkrankung zu tun gehabt, die sehr schwer war, oder mit der Geburt Ihres Sohnes, dass Sie sagen, jetzt gehe ich erst recht Risiken ein für eine bessere Welt?
Durchaus hat sich mit dem ersten Kind was verändert. Das war allerdings ungefähr ein Jahr vor der Pandemie. Man muss vielleicht mal ein bisschen zurückrudern. Als Edelmetallhandel verkaufen wir eigentlich Gold und Silber. Also das heißt, wir haben normalerweise nicht den Drang, in die Öffentlichkeit zu gehen. Doch wir haben festgestellt, dass durch die Bargeldreduktion in Deutschland beim Edelmetallgeschäft der erste große Angriff auf unsere Branche stattfand. Also man muss sich das so vorstellen, in Deutschland durfte man bis 14.999 Euro mit Bargeld, also Euros, bezahlen. Das hat man dann auf 9.999 Euro reduziert, weil man den Menschen per se unterstellt, dass viele Geldwäscher oder Kriminelle dabei sind, also Terrororganisationen. Wenige Jahre später ging diese Grenze dann von 9.999 auf 1.999 runter. Und wenn man dann begonnen hat zu recherchieren, was sich dahinter verbirgt, ist es eigentlich dasselbe Interesse wie das während der Pandemie. Und um Ihre Frage zu beantworten, als ich in die Verantwortung als Vater kam, hat sich natürlich einiges verändert. Denn ich selbst bin in der Lage, mich irgendwie durch diesen Dschungel zu kämpfen. Und ich weiß auch, dass ich immer auf eine sichere Insel komme. Aber wenn du die Verantwortung für einen unbeholfenen jungen Mann hast, der natürlich auch in der Verantwortung der Eltern heranwächst, dann verändert sich was im Kopf. Und für mich ist es so, ich glaube, das, was ich tue, das zieht wahrscheinlich auch jeder von außen, was ich auch im Kampf um die Freiheit tue, das tue ich nicht aus monetären Zwecken. Das wird mir zwar auch vorgeworfen, weil ich natürlich Gold verkaufe und das ganze Thema nah beieinander liegt, sondern da schlägt in mir dieser Freiheitsdrang. Und ich möchte eben, dass mein Sohn die gleichen Chancen und Begebenheiten hat wie ich, in einer Welt aufzuwachsen, in der wir nicht von irgendwelchen Politikern gegängelt werden, was wir konsumieren sollen, wo wir konsumieren sollen, mit wem wir uns unterhalten dürfen oder nicht. Und diese Stilmittel sind eben alle in diesem Buch wunderbar beschrieben, können wir vielleicht auch gleich noch drauf eingehen. Aber das war für mich so der initiale Punkt. Grundsätzlich bin ich schon immer freiheitsliebend und das ist, glaube ich, in der DNA, ob man sich gerne unterwirft oder nicht. Und da war ich schon immer Querschläger, auch zu Schulzeiten.
Jetzt zum Thema Geld und digitalen Euro kommen wir dann später noch. Ich möchte jetzt noch beim Thema Meinungsfreiheit bleiben. Sie haben ja gerade selbst gesagt, normalerweise äußern sich Edelmetallhändler nicht gerne politisch oder positionieren sich politisch. Und so ist es auch allgemein bei Unternehmer. Die haben halt auch Angst vor Konsequenzen. Was würden Sie denn diesen jetzt, in dieser Situation, in der wir jetzt sind, raten? Weiter zurückhalten oder sollen sie doch mal aus ihrer Deckung kommen?
Ja, also ich wünsche es mir schon sehr lange, dass die Management-Ebene und die Vorstandsebene aufsteht. Denn was wir mit Porsche erleben, ist ja ein weiteres Sinnbild dafür. Man stellt um aufgrund politischer Ideologien hin zur Elektromobilität, stellt dann fest, dass man den Laden fast an die Wand fährt und rudert dann im letzten Moment zurück, hat aber vorher alles mitgemacht. Ob es die Impfkampagne war mit Impfen im Logo oder ob es zu dem Zeitpunkt, als es eben von der Politik gewünscht war, der Umbruch von den Verbrennern hin zur Elektromobilität. Und spätestens da habe ich mir die Frage gestellt, warum spricht hier keiner? Es gibt natürlich Ausnahmen. Also ein Wolfgang Krupp war immer laut und offen, aber davon gibt es nun mal in Deutschland sehr, sehr wenige. Und natürlich wünsche ich mir, dass die Manager aufstehen, denn wir sehen ja, dass die Fälle davon schwimmen. Also es ist nicht nur so, dass die Energiepolitik die Wirtschaft zerstört, sondern die Politik selbst, so muss man es fast schon sagen, zerstört die Wirtschaft mit ihrer Bürokratie, mit den Gängelungen an die Unternehmer heran. Die Umstände in Deutschland, Fachkräfte zu gewinnen, sind auf einem absoluten Allzeithoch, was die Schwierigkeitsgrade angeht. Zeitgleich haben wir eine der größten Entlassungswellen, eine riesige Arbeitslosenwelle. Es wird immer schwieriger, auch der Inflation standzuhalten, was die Gehaltsentwicklungen angeht. Denn man muss sich ja auch irgendwie die Frage stellen, wie können die Mitarbeiter mit dieser Inflation überhaupt noch mithalten? Ich kann ja nicht jedes Jahr 10% Gehaltserhöhungen durchdrücken. Und das ist natürlich etwas, was, glaube ich, viele befürchten, dass die Politik eben direkte Angriffe auf die Unternehmer ausübt. Ich mache das seit 10 Jahren, mich öffentlich zu äußern. Und ich bin bisher gut durchgekommen. Natürlich muss man standhaft sein. Natürlich muss man auch damit leben können, mal das ein oder andere Kommentar einzustecken. Aber am Ende wird es sich lohnen, wenn wir jetzt für die Freiheit einstehen und nicht im Nachgang in den Rückspiegel schauen und sagen, hätten wir es doch getan. Also ja, ich wünsche mir das sehr deutlich und auch an jeden Unternehmer in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. In der Schweiz merke ich diesen Freiheitsdrang noch viel deutlicher. Also da ist dieser Tenor auch noch viel größer, dass man für die Freiheit einsteht. Aber speziell in Deutschland und in Österreich ist viel verloren gegangen. Das tut im Herzen weh.
Ja, bleiben wir gleich bei Leuten, denen es reicht und die sich öffentlich äußern. Auf Ihrem Kanal Kettner Edelmetalle, der ja sehr erfolgreich ist und viele hunderttausende Abonnenten hat, haben Sie ein sehr aufsehenerregendes Interview mit Dieter Bohlen veröffentlicht. Es hat ja über 1 Million Zugriffe allein auf Ihren Kanal, auf Ihrem Video gehabt. Und da haben viele die Hoffnung daraus geschöpft, dass jetzt es ist jetzt eben immer mehr reicht, dass es auch Prominenten reicht, dass sie jetzt aus ihrer Deckung gehen und sich systemkritisch äußern. Ist diese Hoffnung berechtigt?
Ich denke, dass es im Allgemeinen immer Leuchttürme braucht, die in die Verantwortung gehen und nicht aus Eigennutz oder Angst vor Zensur die Wahrheit verbergen. Wo kommen wir denn dann hin, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der sich keiner mehr traut, etwas auszusprechen? Und mit 71 Jahren und zwischenzeitlich meine ich 6 Kindern, ist Dieter Bohlen, glaube ich, eine der schillernden Kultfiguren der Mainstream-Szene in Deutschland. Und wir haben ja erlebt, was passiert. Ich habe ihm im Interview ganz bewusst gefragt, wie er damit umgeht, wenn er denn zensiert wird, wenn er geschitstormt wird, wie man es so schön nennt. Und da musste schmunzeln und sagte, da bekomme ich schon keinen Shitstorm. Was aber im Nachgang passierte, war genau das. Und wenn ein Mickey Beisenherz fordert, dass man einen Dieter Bohlen ja aus dem Dienst diskreditieren sollte, oder wenn die Bild-Zeitung kritisch im Hintergrund hinterfragt, sich aber nicht äußert, aber auch die Tagesschau, also wir hatten ja durch alle Medien hinweg Anfragen auf unseren Seiten, auf Seiten beim Dieter Bohlen, dann weiß man, dass hier eine Bombe gezündet wurde, die man nicht mehr mit Fakten bekämpfen kann, sondern die letzten Endes die Wahrheit anspricht. Sonst hätte man es ja fachlich, sachlich bekämpfen können. Also die gesamte Kritik drumherum hat sich nur darum geäußert, warum er sich denn mit einem kritischen Edelmetallhändler unterhält und nicht mit RTL über diese Themen. Ja. Und ich sage, alles in allem ist das für viele sicher ein erster Impuls. Aber es hat auch immer was mit Mut, mit Courage zu tun. Und man muss sich auch die Frage stellen, wie viel Engagement ist man bereit zu bringen und wie viel Risiko ist man auch bereit zu bringen für die Freiheit? Für mich ist das höchste Gut, deswegen gehe ich hier aufs Ganze. Aber scheinbar geht es vielen Menschen eben nicht so. Die können sich ja auch in Bedingungen oder stellen sich vor, in Bedingungen gut leben zu können, in denen wir eben ja tagtäglich überwacht und durchleuchtet sind. Was Dieter Bohlen ja kritisiert hat, war zum einen die Politik von Friedrich Merz, von der aktuellen Bundesregierung, dass man mit Parteien nicht spricht, dass man Brandmauern hochzieht. Und dass wir eben auch nicht bereit sind, mit Russland beispielsweise wieder in einen Dialog zu treten, vielleicht sogar eine neutrale Rolle, ähnlich wie die Schweiz, einnehmen, um zu sagen, Mensch Leute, uns fehlt die Energie aus Nord Stream 2. Jetzt ist es ja sogar nachgewiesen, dass die Ukraine scheinbar die Pipelines gesprengt hat. Warum können wir nicht wieder über die Energieversorgung mit Russland sprechen? Da verhärtet sich alles. Das hat er angesprochen, das sind alles rein sachlich gut begründete Themen. Und es war auch in meinen Augen nicht mal was Kritisches dabei. Also wenn wir das Thema wirklich noch mal tiefgründiger geführt hätten, dann wäre das auch noch mal in eine andere Richtung gelaufen. Also um die Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass der ein oder andere mehr Mut geschöpft hat. Man nimmt es ja wahr. Immer mehr Comedians kommen auch aus ihrer Komfortzone raus und nehmen in Kauf, gecancelt zu werden. Immer mehr Leute äußern sich offen dazu. Aber das Risiko ist natürlich, dass man Sprachrohre verliert. Es tun sich aber auch wieder neue auf. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Mainstream an Deutungshoheit verliert, dass die Aufrufzahlen bei den Mainstream-Medien tagtäglich sinken und dass sie auch in soziale Medien wie bei YouTube abwandern. Und wenn ein Video wie das mit Dieter Bohlen 1,2 Millionen Aufrufe zwischenzeitlich hat, dann will ich mal sehen, ob ein TV-Sender mit einem Interview in der Größenordnung ähnliche Aufrufe gemacht hätte. Scheinbar ist man aber nicht bereit, mit den Reportern dieser Medien zu reden, weil dort eben nicht die kritischen Fragen kommen. Und aus diesem Grund bekommen wir immer denselben Einheitspreis serviert.
Wir wechseln jetzt zum Thema Geld und Gold.
Freut mich drauf.
Wie angekündigt, Allzeithoch ist ja ein Begriff, den wir derzeit sehr oft hören, gerade bei den Edelmetallen. Wie lange geht das jetzt noch so weiter?
Ja.
Und was kommt danach?
Was wir derzeit erleben, ist natürlich ein Mindshift. Also wir sehen eine Veränderung der Gesellschaft hin von euphorischem Opportunitätsdenken hin in ein Schutzdenken und vielleicht auch in ein Stückweise Sicherheits- und Angstdenken. Denn wenn Venezuela, wenn die Ukraine, wenn der Iran, der Nahe Osten, Taiwan, rund um den Globus überall Störfeuer gelegt werden, die Unsicherheiten bringen, suchen die Menschen logischerweise sichere Häfen für ihre Ersparnisse. Das ist einmal der erste Faktor, warum überhaupt viele ins Gold hineinströmen. Der zweite Faktor ist, dass das die Zentralbanken bereits ebenfalls erkannt haben und seit 5 Jahren zwischenzeitlich über 1000 Tonnen Gold je Jahr gekauft haben. Das heißt, das sind Rekordzahlen Jahr für Jahr für Jahr. Also während die Zentralbanken die Druckerpressen anschmeißen, wie in den USA wieder, kauft man zeitgleich Gold. Also zweites Indiz. Das dritte Indiz, was Gold treibt, das ist ein sehr, sehr fundamentaler Faktor, ist natürlich, dass Gold begrenzt ist. Also wenn jeder auf diesem Planeten eine Unze Gold wollte, dann wäre mit einer Unze Gold pro Person alles auf diesem Planeten abgegrast. Auch das ist einfach mal, um das im Kopf zu behalten, natürlich wichtig. Das ist knapp, es lässt sich nicht x-beliebig vermehren. Und um die Frage zu beantworten, wie lange das noch weitergeht, muss man natürlich die Frage stellen, wo sind wir heute im gesamten Chartgefüge? Wo waren wir vielleicht auch in den letzten, in den Allzeithochs in den 70er Jahren, als wir in einer ähnlichen Stagflationsphase waren, sprich stagnierender Wirtschaft, steigender Inflation, unsicherem Marktumfeld, geprägt von Krisen? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir beim Goldpreis spätestens Ende der Dekade bei 10.000 Dollar stehen. Mein Kursziel für dieses Jahr liegt bei 5.800 Dollar. Einfach daher errechnet, weil die Kaufnachfrage rund um den Globus aufgrund der geprägten oder der formierten Unsicherheit immer weiter zunimmt. Und das treibt die Menschen natürlich in die sicheren Häfen. Also man shiftet auch aus Anlageklassen wie Aktien und derzeit auch viel aus dem Kryptobereich hinein ins Gold. Gold ist nun zur Nummer 1 Assetklasse geworden in diesen Zeiten. Und es wird sicher noch 3, 4, 5, vielleicht auch 10 Jahre anhalten, dieser Rohstoff-Superzyklus. Denn Gold alleine ist ja nicht separat zu betrachten. Da zählt Silber mit rein, da zählt Platin, Palladium und auch seltene Erden, Uran, Kupfer. Also wir sind in diesem Rohstoffzeitalter, wo die Menschen nach echten, greifbaren Werten suchen. In Zeiten der steigenden Unsicherheit streben die Menschen eben nach Sicherheit in ihren Anlageklassen. Und das erfüllen die Rohstoffe anders, als es eben irgendwelche Versprechen eben beispielsweise Anleihenmarkt tun. Denn wer vertraut heute noch darauf, dass die USA in 10 Jahren wirklich noch zahlungsfähig ist? Und genau das treibt eben große institutionelle, aber auch Länder, auch Privatanleger raus aus Anleihen, die ja nun mal die Nummer 1 Sicherheitsanlage waren, hinein ins Gold. Und Ray Dalio und Jeffrey Gundlach, also zwei der beliebtesten und namhaftesten Befürworter für Anleihen, sind beide der Meinung, genau wie ich, dass wir nun am Shift stehen, dass Gold eben den Ersatz für die Anleihen liefert. Und wenn wir uns anschauen, wie viele Billionen rund um den Globus in Anleihen stecken, die jetzt abfließen, ist das ein weiterer Grund. Also ich könnte Ihnen jetzt eine Stunde lang Argumente liefern, warum ein Fundamentalszenario gegeben ist. Ich möchte aber vielleicht abrunden dazu sagen, wir erleben gerade erst den Umbruch. Also wir haben jetzt bei Euro im Euro 4.000 Euro Allzeithoch erreicht. Wir sind im Dollar bei 4.725 in etwa. Wir werden sehr sicher im ersten Quartal auch die 5.000 Dollar Marke erreichen. Und dann kann ich ganz entspannt sagen, wer eine Unze Gold besitzt, der kann für seine Unze Gold heute einen maßgeschneiderten Herrenanzug kaufen und ein paar gute Lederschuhe und konnte aber auch vor 2000 Jahren eine gute Turga und seine Ledersandalen dafür kaufen. Die Kaufkraft von einer Unze Gold, die bleibt immer gleich. Was derzeit schwankt, ist nicht der Goldpreis, sondern die Kaufkraft unseres Papiergeldes schwindet. Und das muss in die Köpfe der Menschen.
Wie ist denn das bei Silber? Sie haben ja selbst jetzt gesagt, das ist ja alles eben sehr limitiert. Also die Edelmetalle sind ja limitiert. Und bei Silber ist ja gerade eben dieses Thema, dass es bald ausgehen wird oder dass es gar nicht mehr gedeckt ist. Ja. So viel Papiere, wie es an Silber oder wie es auf Papier steht, dass es gar nicht gibt. Ja. Wie lange geht das jetzt noch so weiter oder was kommt
dann? Also Silber ist für mich sogar das derzeit bessere Gold. Das muss man einfach aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, denn die verfügbare Silberfördermenge pro Jahr beläuft sich auf 800 Millionen Unzen im Jahr. Der Bedarf, der Verbrauch liegt derzeit bei 1 Milliarde Unzen im Jahr. Es ist jedem klar, wenn wir 1 Milliarde Unzen Verbrauch haben und ein Defizit haben und das über 5 Jahre hinweg, dass hier irgendwas im System nicht stimmt. Und die großen Player im Markt, unter anderem die COMEX, das ist das, wovon Sie sprachen beim Silber, die handeln eben Futures, ETCs, Kontrakte, also das heißt Papiersilberansprüche. Und diese Papiersilberansprüche verbriefen nur einen Anspruch auf eine gewisse Menge Silber. Da diese Investoren bis dato nie ihr Silber physisch ausgeliefert haben wollten, hat dieses Kartenhaus funktioniert. Die ersten beginnen aber damit, eben diese Auslieferansprüche zu erwarten. Und die können nicht erfüllt werden. Das heißt, de facto werden die ausgecashed, die bekommen also in dem Fall Geld, Fiat-Geld bezahlt und kein Silber. Und dann steigt natürlich die Unsicherheit, ob diese Kontrakte wirklich ihr Geld wert sind, also das Papier, auf dem die Währungen gedruckt sind. Das ist einer der großen Gründe, ein riesiger Umbruch. Währenddessen baut sich aber Vertrauen im asiatischen Raum auf. Also die Shanghai Gold Exchange ist die asiatische Rohstoffhandelsbörse und dort werden zwischenzeitlich 10 bis 15 Dollar mehr pro physischer Unze Silber bezahlt. Also es klafft dann eine Lücke heran und in dieser Lücke entstehen sogenannte Arbitrage-Möglichkeiten. Das heißt, westliche Anleger kaufen sich günstige Silber im Westen, können es teurer im asiatischen Raum verkaufen und das ist wie so ein Staubsauger, der saugt das ganze Silber aus dem westlichen Markt hinaus, in den asiatischen hinein und die COMEX fällt momentan mit ihren Manipulationsversuchen, die eben von großen Banken unternommen wurden. Unter anderem JP Morgan wurde bestraft mit 920 Millionen Dollar wegen Spoofings. Also die haben den Preis manipuliert, wie viele andere Banken, die auf dieser Liste stehen, Stück für Stück für Stück zusammen. Das Vertrauen dauert 30 Jahre im Aufbau, aber es ist in 30 Sekunden verspielt. Und da jetzt jeder verstanden hat, dass dieses Silber eben physisch nicht mehr vorhanden ist in den Mengen, wie es dort investiert wurde, suchen die Anleger das richtige, greifbare, echt anfassbare Silber. Und das bringt momentan den Drive in den Markt. Wir haben jetzt wirklich von 60 auf 70 Dollar 3 Wochen gebraucht, von 70 auf 80 Dollar nur noch 14 Tage, von 80 auf 90 Dollar waren es nur noch 7 Tage und von 90 auf 100 sind wir wahrscheinlich sogar bei unter 7 Tagen, wenn der Drive in dieser Woche weitergeht. Meine Erwartung ist, wir werden in diesem Jahr mit etwa 180 bis 183 Dollar Silber abschließen. Auch daher getrieben, weil die Kaufnachfrage nicht nur aus dem asiatischen, aus dem westlichen Raum kommt, sondern der Privatanleger wacht jetzt auf. Er stellt fest, er hat eine sichere Anlage, die er in die Hand nehmen kann und mit der er sich dann auch entsprechend in Sicherheit bringen kann. Hoffentlich für die nächsten Jahre. Ich sehe auch hier einen ähnlichen Zeithorizont, mindestens bis 2030, wahrscheinlich darüber hinaus bis 2035.
Ja, viele sind ja jetzt auch, also es ist ein totaler Run, ja, also das ist extrem, wenn man sich umhört bei den Edelmetallhändlern, überall ist das Silber ausverkauft, die Münzen sind ausverkauft. Andere aber wiederum sprechen von einer Blase und hoffen, dass die bald platzt und würden jetzt eher nicht einkaufen. Das heißt, sie glauben nicht, dass die so bald platzen wird oder dass es überhaupt eine Blase ist.
Es gibt eine alte Börsenweisheit, die besagt, jeder parabolische Anstieg bricht irgendwann. Es ist allerdings so, dass die fundamentalen Hintergrundinformationen diesmal anders sind. Denn wir haben nicht genug physisches Silber zur Auslieferung. Und da hier eine Lücke entstanden ist im Markt, muss diese sich schließen. Entweder durch massiv steigende Silberpreise oder indem es sich im gesamten Wirtschaftssystem niederschlägt und zu Rissen führt. Da große Player wie beispielsweise JP Morgan, die ich schon genannt habe, die Bank of America, aber auch Banken in der Schweiz, die dafür besichtigt werden, wie die UBS, massive Short-Positionen aufgebaut haben, also sprich auf fallende Preise hoffen und wetten und dort immer mehr Einsatz nachlagern, um den Silberpreis drücken zu können, dies aber nicht aufgeht, verbrennen die natürlich mit jeder Wette massiv Geld. Und je länger sie Geld verbrennen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus diesem Spiel aussteigen, weil eine Bank ist dazu da, Geld zu verdienen und es nicht zu verheizen. Meine Erwartung ist also, dass spätestens, wenn es die erste große Bullionbank in diesem Markt, also Anlagebank nennt man das im Deutschen, die im Silber-Short-Bereich groß positioniert ist, wenn es diese Bank zerreißt, könnte es sogar zu einer Systemkrise führen. Ich hoffe es natürlich nicht, so sehr ich mich auf steigende Gold- und Silberpreise freue, aber das wünscht sich keiner, denn wenn das im System in Deutschland oder in Europa oder auch im Rest der Welt ankommt, dann haben wir nochmal ganz andere Umstände. Ich möchte vielleicht noch eines betonen, weil die Frage auch ganz oft kommt. Wird der Preis also immer so weiter steigen? Natürlich nicht. Es wird Korrekturen geben. Je höher der Preis steigt, desto höher wird auch die Volatilität. Also wir können durchaus davon ausgehen, dass wir in Preissphären beim Silber von 120 Dollar auch mal Rücksetzer von 30, vielleicht 35% sehen. Und genau das ist dann sozusagen die Gelegenheit, wo die Anleger, die jetzt lauern, reingehen werden. Weil wir haben derart viele Nachfragende, die noch in der Lauerhaltung sind und nur auf Rücksetzer warten. Also der Markt ist absolut bullish. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass der Markt nicht mal unbedingt brechen muss. Rein aus der Börsenerfahrung sollte er aber brechen, um eine gesunde Korrektur reinzubringen, um schwache Hände rauszuschütteln und wieder neues Kapital anzuziehen. Wann das kommt, ob es bei 110, bei 120, 150, 180 ist, das kann niemand sagen. Das Orakel besitze ich leider auch nicht.
Ja, das Problem ist ja eher dann die Lieferbarkeit.
Gute Frage, ja.
Lieferbarkeit. Dass das einfach, wenn es dann den Rücksätze gibt, dann gibt es halt vielfaches überall alles ausverkauft. Richtig. Also
das ist schwierig. Das ist eine bedeutende, gute Frage, weil, darf ich da nochmal einhaken?
Ja, gerne.
Was 2020 passierte, daran erinnert sich kaum einer mehr. Der Markt war sehr klein, er war nicht unbedingt in den Medien, da war das Thema die Pandemie. Im Jahr 2020 ging es etwa so um den 13. Mai herum los, dass wir im Minutentakt hunderte, teilweise sogar tausende Bestellungen im Shop erhalten haben. Jetzt stellt man sich das mal vor auf Deutschland, auf Österreich und Schweiz. Hier gibt es in jedem Land etwa 200, 300 Händler. Die sind irgendwann am Limit. Punkt. Auch die Banken sind irgendwann am Limit. Und irgendwann ist es vergriffen. Und es ging innerhalb von einem Tag, als die Lockdowns aufgerufen wurden, dass das gesamte Silber vergriffen war. Das bedeutet also, wenn wir weiter in dieser Nachfragesituation sind, kommen wir womöglich wirklich dorthin, dass kein Silber mehr verfügbar ist. Also bei uns sind etwa ein Drittel der Hersteller der Produkte, die wir anbieten, ausverkauft. Es ist so, dass in den USA zwischenzeitlich Mindestbestellwerte gefordert werden von 500, 5.000 oder 10.000 Dollar pro Bestellung, damit man überhaupt noch an Silber kommt, weil die Bestellvolumen, also die Anzahl der Bestellungen, so stark zugenommen haben. Und in Asien ist es wirklich oft schon so, dass die Aufschläge zwischen 50% und 60% auf den aktuellen Silberpreis gehandelt werden, weil es einfach kein physisches Silber mehr gibt. Und die reale Knappheit wird spätestens dann zeigen, wo der Silberpreis hinwandert. Selbst wenn die Manipulanten in den USA an der COMEX oder auch an der LBMA versuchen, den Preis weiter zu drücken. Denn der physische Preis kann sich natürlich auch entkoppeln von dem, was der Silberpreis in unseren Handy-Apps widerspiegelt.
Was würden Sie konkret empfehlen, wenn ein Händler noch Silber hat? Soll man mehr auf Münzen gehen oder mehr auf Barren?
Das ist am Ende eine Geschmackssache. Ich bin natürlich ein Münzliebhaber, weil ich finde, zum einen hat es eine Ästhetik, zum anderen ist es so, dass eine Münze auch einen Sammlerwert erhalten kann. In Österreich ist ja der Wiener Philharmoniker sehr bekannt, auch einer unserer Bestseller. Liegt natürlich daran, er hat einen Jahrgang aufgeprägt und dieser Jahrgang sorgt dafür, dass sie in den nächsten Jahren, womöglich in 10, 11, 12 Jahren, mit ein wenig Aufschlägen teurer gehandelt werden kann als im Barren. Der Barren ist standardisiert, sieht immer gleich aus, wird auch in 10 Jahren noch genauso aussehen. Deswegen, wenn der Barren genauso teuer wie die Münze ist, würde ich die Münze empfehlen. Grundsätzlich ist es eine Geschmackssache. Wir haben auch viele Anleger im Kundenkreis, die möchten Barren stapeln. Also das ist wirklich, es war vor einigen Jahren mal so, dass Barren günstiger waren als Münzen, weil der Prägeaufwand geringer war. Das hat sich heute amortisiert. Das heißt, es gibt eigentlich da keine großen Unterschiede mehr. Das ist eine reine Geschmackssache. Meine Empfehlung ist, nicht zu breit streuen. Am besten, wenn man jetzt in Gold und Silber investieren möchte, auf dieselbe Münze konzentrieren. 80% Gold oder 70% Gold, das obliegt geben, zu 20% oder 30% Silber. Das ist die Empfehlung und damit fährt jeder auch gut. Und aufs Gesamtportfolio betrachtet, denke ich, sind ein Drittel des Gesamtvermögens derzeit sehr gut positioniert. Denn das wird in den nächsten Jahren deutlich im Wert steigen. Davon gehe ich stark aus. Und dann kann man natürlich günstige Einstiegsgelegenheiten nutzen, wenn die Aktienmärkte, die Immobilienmärkte in den Keller rauschen und daraus wieder Gewinne abschöpfen. Also ich bin ein Verfechter dieses Drei-Speichen-Prinzips, Aktien, Immobilien und Edelmetalle. Und das Schöne ist, dieses Rad dreht sich im Laufe der Zeit immer weiter. Und die Frage ist eben, wann steige ich ein? Klug ist es natürlich, wenn ich unten einsteige und wann cash ich aus? Also das heißt, wenn ich über ein Drittel in einer Speiche habe, nehme ich die Übergewinne und schöpfe sie dann in die unten liegende Speiche, die sich im Laufe der Jahre wieder dreht. Das ist ein Prinzip, das die großen vermögenden Adelsfamilien seit Jahrhunderten verfolgen, das uns aber leider so in der Schule nie gelehrt wird. Und das kann jeder für sich sehr, sehr einfach und stressfrei befolgen.
Aber was tut man, wenn man sich Immobilien nicht leisten kann? Also wenn man ein relativ kleines Vermögen hat, was ist dann für ein Prinzip?
Also es ist natürlich erstmal so, dass Schulden getilgt werden müssen. Also ich sage jedem, der ein Haus hat, bevor du anfängst zu investieren, nimm keine Kredite auf, verschulde dich nicht für ein Investment. Dann ist es kein Investment, sondern Schulden abzuzahlen ist die Priorität 1.
Warum?
Ganz einfach, weil Schulden nicht im gleichen Verhältnis wie Guthaben gekürzt werden. Also nach jedem Währungsschnitt in einem Finanzsystem, nehmen wir mal an, der Euro stirbt, weil zu viel Schulden erzeugt wurden, es kommt der Euro 2.0 oder der digitale Euro, dann werden die Guthaben nicht im selben Verhältnis wie die Schulden bestehen bleiben. Das haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen, aber auch nach jeglichen anderen großen Kriegen. Das bedeutet im Umkehrschluss, habe ich 100.000 Euro Schulden, 100.000 Euro Guthaben, werde ich nach einem Crash vielleicht noch 50.000 Euro Guthaben und 70.000 Schulden haben, also bin ich automatisch höher verschuldet und deswegen raus aus Schulden. Rein in Sachwerte, wenn ich investiert bin. Sachwerte sind natürlich Immobilien, aber wer sich das nicht leisten kann, der kann schon günstig mit Gold und Silber einsteigen. Das ist natürlich ein Bestandteil. Und was ganz wichtig ist zu verstehen, für mich ist Gold und Silber kein Investment, sondern es ist ein Tausch von wertlosem Fiatgeld, das tagtäglich an Kaufkraft verliert, hinein in das älteste Geld der Welt, das seine Kaufkraft erhält und uns derzeit auch zeigt, wie der Fieberthermometer der Welt aussieht. Es gibt natürlich weitaus mehr Alternativen als Gold und Silber. Müssen wir uns klar auch nicht in der Tiefe drüber unterhalten. Aber viele haben momentan das Problem, dass sie nicht verstehen, dass wir in einem Boomzyklus sind. Also rein aus Aktien, aus Börsen, auch aus Kryptosicht, der sich nach und nach entlädt. Und dass das daran liegt, dass wir am Ende eines großen Generationenzyklus stehen. Wer das Buch Principles of Dealing with a Changing World Order, zu Deutsch heißt es, glaube ich, Weltordnung im Wandel, von Ray Dalio gelesen hat, der versteht auch recht schnell, wie die Zyklen funktionieren. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und wir stehen eben am Ende eines großen Vier-Generationenzyklus. Das heißt, die USA verlieren ihre Deutungshoheit. Sie verlieren auch die Weltleitwährung nach und nach. Das ist natürlich ein Kampf, der wird sich über Jahre entziehen. Und zeitgleich entsteht da ein östlicher Block. Nennen wir es jetzt mal BRICS. Da ist natürlich China federführend vorne mit dabei, die immer mehr Verantwortung, immer mehr Deutungshoheit gewinnen. Das gefällt den USA nicht. Und dieses Säbelrasseln sehen wir natürlich auch an den einzelnen Militärpunkten, die auf der ganzen Welt an den einzelnen Kriegspunkten, an den einzelnen Kriegsschauplätzen. Und das spiegelt sich alles irgendwo in unseren Ersparnissen wieder. Und in diesen Zeiten gilt es natürlich, Sachwerte zu besitzen, die inflationsbereinigt nicht nur gewinnen, sondern vor allem auch inflationsgeschützt sind. Und da spielen Gold und Silber nun mal eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber ich glaube, eine Immobilie an sich ist dennoch für viele auch kein Investment. Da müssen wir vielleicht auch nochmal drauf kurz eingehen. Denn die Immobilie, die die meisten privat besitzen, ist am Ende nichts anderes als Konsum. Und ich glaube, dieser Konsum ist etwas, was oftmals nicht unterschieden wird von einer Kapitalanlage. Also wenn ich eine Immobilie kaufe, ich dann rede ich immer von einer Kapitalanlage, die ich zu Renditezwecken kaufe, also sprich, die mir Mieteinnahmen bringt und die sich selbst tilgt und abbezahlt. Die meisten sprechen aber, wenn sie von einer Immobilie sprechen, vom Kauf der eigenen Immobilie, also dem Wunsch, sich selbst zu verwirklichen, werden ein Leben lang eine Immobilie abbezahlen, die im Laufe des Lebens natürlich durch die Inflation auch im Wert steigt, aber durch die Kosten immer wieder auch Beträge auffrisst. Und am Ende, wenn man das mal realistisch betrachtet und hinausgeht, wäre man wahrscheinlich zur Miete günstiger gewesen. Deswegen sinnvoll zu sagen, ich allokiere Cash. Wenn ich Cashbestände aufgebaut habe, dann investiere ich in Sachwerte, die durch die Natur limitiert sind, die auch in diesen Zyklen, wie wir sie derzeit erleben, steigen. Und wenn diese wiederum an einem Punkt sind, wo ich sagen kann, ich kann jetzt mit gutem Gewissen Gewinne realisieren, dann schichte ich das Ganze um. Aber der Einstieg derzeit ist für die meisten schwierig, weil keiner richtig versteht, wo ist momentan etwas überbewertet, wo ist es unterbewertet. In meinen Augen sind die Edelmetalle noch lange nicht überbewertet. Wir sind sogar noch unter dem inflationsbereinigten Preis von 1978. Da müssten wir jetzt bei $122 im Silber stehen, um ein Allzeithoch zu machen. Also wenn wir immer wieder lesen, Gold-Allzeithoch, Silber-Allzeithoch, dann ist das nur das Allzeithoch in Euro gemessen. Aber auf die Jahre seit 1970 mit 2% Inflation gerechnet, kann ja jeder nachrechnen, müssten wir heute eigentlich noch viel teurer stehen.
Jetzt stehen viele gerade von dem Problem, dass sie eben Schulden haben, auf ein Haus zum Beispiel, aber diese Schulden könnten sie jetzt nicht auf einmal tilgen. Ja. Selbst wenn sie alle ihre Gold- und Silberbestände verkaufen würden, ja, vielleicht können sie es dann gerade noch tilgen. Wo sehen Sie die Priorität? Ist das erste Mal, dass man Gegengewicht, das heißt ja immer Gegengewichte, also wenn man Schulden hat, wenn man in so einer Situation ist, dann eben Gold und Silber trotzdem aufbauen, ja, oder alles verkaufen, keine Ersparnisse, all in ins Haus selbst, wenn man es vielleicht dann gar nicht ganz abbezahlen kann, aber zumindest von den Schulden runterkommt?
Da das Haus, wie gesagt, Konsum ist, würde ich immer Investments bevorzugen. Wenn man aber in der Situation ist, dass man zur Hälfte Konsum hat, der eben noch nicht getilgt ist und auf der anderen Seite schon eine Anlageklasse hat, die vielleicht auch schon gut performt hat, würde ich durchaus versuchen, die Schulden zu tilgen und mir ein neues Vermögen aufzubauen. Hat einfach damit zu tun, weil ich mit großer Wahrscheinlichkeit unter systemischen Risiken mit in die Gefahr hineinlaufe, dass ich irgendwann nicht in der Lage sein werde, aufgrund von Jobverlusten, von Insolvenzen oder auch von systemischen Krisen, dass Banken höhere Sicherheiten nachbefordern. Das gab es in der Geschichte mehrfach schon. Sprich, Immobilienbesitzer mussten plötzlich Sicherheiten nachlegen, die aber nicht da waren und haben auf diesem Weg ihre Immobilie verloren. Also ja, ich bin auch hier in dem Fall der Überzeugung, es macht mehr Sinn, den Konsum erstmal abzutilgen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Immobilie zu verkaufen und in der Miete zu wohnen und das Geld zu nehmen und es zu investieren. Damit wird man sicher besser fahren. Aber die Individualisierung des eigenen Lebensraums ist meiner Meinung nach für den Menschen schon ein sehr, sehr hohes Gut. Es macht ja auch was mit dir, wenn du in deinen eigenen vier Wänden wohnst. Und ich glaube, die wenigsten würden das abgeben wollen, um dann gut investiert zu sein.
Jetzt möchte ich noch mal kurz über den Nennwert bei Münzen sprechen. Sie haben vorher gesagt, Sie präferieren Münzen. Mhm. Aber mir hat vor kurzem eine Angestellte bei einer Bank, die eben mit Edelmetallen handeln, gesagt, das würde sie ihr nicht machen, weil im Falle einer Enteignung zählt der Nennwert und du bekommst nur den Nennwert raus als Geld. Ist das wirklich so? Nein. Sind dann Waren besser?
Tatsächlich höre ich das ganz oft. Ja? Es kursieren da leider auch viele Falschinformationen. Der Goldwert einer Münze oder eines Barrens ist das Ausschlaggebende. Der Nennwert einer Münze hat lediglich damit zu tun, dass in den Gesetzgebungen, beispielsweise der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in Österreich gehe ich davon aus, müsste ich nochmal prüfen, aber in Deutschland ist es ganz sicher so, eine Münze mit gesetzlichem Nennwert, der in der Liste der umsatzsteuerbefreiten Goldmünzen datiert ist, zu einem umsatzsteuerfreien Stück führt. Hätte diese Münze keinen Nennwert, würde einen gewissen Wert übersteigen, nämlich das 1,8-fache des echten Goldpreises, hätte dieses Stück auf einmal 19% Mehrwertsteuer und wäre im steuerlichen Sinn eine Medaille. Also ein bisschen ein kleiner Ausritt ins Steuerrecht, aber de facto ist es egal, ob Münzen oder Barren. Viele schauen sich den Nennwert an und stellen sich vor, dass man damit irgendwann mal bezahlen kann. Beim Wiener Philharmoniker, na unser Gold, mit 4.000 Euro ist der Nennwert 100 Euro. Also derjenige, der damit im Supermarkt einkaufen geht, der kann nicht rechnen, ja, und da wird sich der Kassierer sicher auch freuen, wenn jemand den Fehler macht. Also es macht meiner Meinung nach keinen großen Unterschied, ob Münzen oder Barren, das ist wirklich eine reine Geschmackssache. Natürlich macht's dahingehend einen Unterschied, wenn ich beispielsweise in andere Länder denke, also wenn ich jetzt Wegzugswünsche habe, dann kann es doch auch einen Unterschied machen, ob ich Münzen oder Barren besitze. Gold ist zwar rund um den Globus steuerbefreit, aber es gibt nicht in jedem Land für jede Münze dieselben Regelungen. Deswegen Anlagegold in Barrenform mit einer Feinheit von mindestens 999,9 ist steuerbefreit. Genauso wie eine Münze mit einem gesetzlichen Nennwert, der sich auf einer Liste der Steuerbefreiung des Fiskus befindet. Und dann fährt man mit beiden gut. Also nochmal zur Betonung, bei Barren sollte man vielleicht darauf achten, dass es Barren sind, die LBMA zertifiziert sind, sprich die den Bankenhandelsstandard haben, von den großen Herstellern kommen. Also ich nenne jetzt mal ein paar Namen, Heimel und Meule, Hereus, Argo Hereus, Valcambi, das sind die großen Namen der Welt. Wir handeln nur LBMA-zertifizierte Ware, deswegen muss sich der Kunde darum bei uns keine Gedanken machen. Aber generell ist man mit Anlagegold und mit Anlagesilber zumindest mal dahingehend auf der sicheren Seite, wenn man sich sehr günstig am Goldpreis, also nah am Goldpreis erwirbt, dass man es immer und jederzeit dem guten Preis veräußern kann. Im schlimmsten Fall der Schmelzwert, im besten Fall der Goldpreis plus der Aufschlag, den die Münze auch gekostet hat.
Wie bewerten Sie das Risiko eines Goldverbots oder...
Gute Frage.
Ja, weil jetzt habe ich mir Gold und Silber angehäuft und plötzlich kommt die große Enteignung oder das Verbot.
Wir haben das in der Geschichte ja mehrfach gesehen. Also es gab in der Geschichte zahlreiche Verbote. Es waren immer verzweifelte Versuche der Regierenden in letzter Instanz, wenn man schon in den Börsenmärkten oder in Aktienmärkten geholt hat, was zu holen war, auch auf den Konten der Sparer, also sprich die Einlagen, dann auch an die Edelmetallbesitzer zu gehen. Es ist aber so, dass es Vorzeichen für so etwas gab. Also sprich, wenn Enteignungen stattfanden auf direkter Liquiditätsebene, dann sollten spätestens alle Alarmglocken anschrillen. Ich gehe nicht davon aus, dass Edelmetalle derzeit im Fokus sind, was ein Verbot anbelangt. Hat zwei Gründe. Zum einen ist es so, dass Gold immer noch, auch wenn die Kapitalisierung des Marktes mittlerweile bei knapp 5 Billionen angekommen ist, global betrachtet, dass sie eine relevante Größe ist, wenn man es mal mit Edelmetall, mit Immobilien, mit Aktien vergleicht. Denn Immobilien und Aktien und auch die Kontenbestände der Deutschen sind weitaus größer als die Goldbestände. Und Gold ist in Deutschland eine sehr relevante Anlageklasse. Die meisten Deutschen besitzen Gold, aber eben nicht in dem Umfang, dass man mit diesem Gold große Vermögenssprünge machen kann. Also für den Staat ist es viel einfacher, immobile Anlageklassen zu greifen, also sprich die Immobilie mit einer Steuer, mit einem Lastenausgleich auszustatten, wie es beispielsweise im Jahr 1952 gab. Da musste man die Hälfte seiner Immobilie beleihen und konnte es dann nur über, ich glaube, 20 Jahre abtilgen. Also das heißt, man war wieder verschuldet, ob man es wollte oder nicht. Zur Kriegsopferfürsorge war die Begründung damals. Und bei Aktien ist es genauso. Kann ich ein gutes Buch empfehlen von David Webb. Der spricht über The Great Taking, dass wenn Aktien in der Sammelverwahrung sind, in der Gefahr sind, dass sie auch enteignet werden können. Also alles, was eben nicht in meinem physischen Umfeld und Dunstkreis ist, ist gefährdet. Zu der Frage zum Goldverbot. Etwa ein Drittel der Menschen haben im letzten Goldverbot, als es dann ab 1933 bis ins Jahr 1971 losging, ein Drittel haben ihr Gold abgegeben, zwei Drittel haben es nicht abgegeben. Und zwar hat es damit zu tun, dass der Goldpreis bei $22 war, als die USA das Gold einzog. Und nach dieser Enteignungswelle hoben sie den Preis auf über $30 an. Also das war schon die zweite Enteignung für diejenigen, die ihr Gold abgegeben haben, weil sie zu ehrlich waren. Der Rest hatte sein Gold nicht mehr, weil er es vergraben, verschenkt, verloren hat. Es gab zwar Geldstrafen, die im Raum standen, es gab sogar Haftstrafen, aber die zwei Drittel, die eben standhaft blieben, ich sage jetzt mal beispielhaft diejenigen, die auch in der Pandemie standhaft blieben, waren am Ende die Gewinner. Das ist für mich ein schönes Sinnbild, dass man auch manchmal, wenn der Staat etwas von einem fordert, nicht immer direkt einknicken muss, denn man hat es ja ehrlich aus versteuertem Geld erworben. Nur, dass wir beispielsweise auf ein Verbot zusteuern beim Gold, das sehe ich noch nicht kommen. Ich sehe durchaus kommen, dass steuerliche Änderungen im Raum stehen, dass es irgendwann mal Steuer... Also momentan ist es ja so, dass ich Gold und Silber nach einem Jahr steuerfrei veräußern kann, dass das womöglich abgeschafft wird, die Haltefrist, dass man vielleicht sogar an der Mehrwertsteuer an Gold arbeitet, um die Attraktivität zu bekämpfen. Also da ist noch einiges an Puffer, was kommen kann, bevor es zu so einem Griff kommt. Diese Politik ist allerdings zu allem imstande. Also ich bin auch kein Nostalgiker, der sich das wegreden möchte. Deswegen auch Silber ins Portfolio. Ich sage, Silber ist in so einem Fall nicht bedroht, denn es gab in der Geschichte keine Silberverbote, die unsere westliche Zivilisation betroffen haben. Auch hier vielleicht ein bisschen Gold und Silber umschichten, um nochmal eine zweite Sicherheit zu haben. Und damit fährt man, glaube ich, ganz gut.
Viele wollen ja aus Angst vor eben solchen Enteignungsszenarien nicht online einkaufen, weil sie einfach ihre Daten nirgends hinterlassen wollen.
Ja.
Sie verkaufen online Edelmetalle. Ja. Sehen Sie hier kein Risiko?
Ja, es ist so, also in Deutschland ist die Bargeldgrenze bei 2000 Euro. Und es gibt halt Menschen, die kaufen über 2000 Euro ein. Und wenn ich jetzt in eine Filiale gehe und möchte über 2000 Euro einkaufen, dann bekomme ich einen Fragebogen, Herkunft des Geldes, Mittelherkunft und so weiter. Und dann bin ich so transparent, wie ich es nicht mal auf dem Online-Weg bin. Auf dem Online-Weg habe ich das Geld auf dem Bankkonto, transferiere es von meinem Bankkonto zum Händler. Dort ist es auch schon Geldwäsche geprüft, weil es im Bankenkreislauf ist. Und dann haben wir das Geld und verschicken das Gold. Jetzt ist die Frage, wie ist die Datenlage zwischen Händlern und Fiskus? De facto müssen wir keine Daten liefern, weil wir nicht BaFin reguliert sind, also der Edelmetallhandel in Deutschland, unterliegt nicht der Bankenaufsicht im Finanzsektor. weil es eben nicht betrachtet ist wie eine Anlage, beispielsweise Aktien oder Kryptos, sondern es wird betrachtet wie ein Konsumgut letzten Endes. Also wenn man sich bei Amazon ein paar Unterhosen bestellt, ist es dasselbe aus Sicht des Fiskus wie Gold im Internet. Auch das kann sich ändern. Auch das wird sich systemisch nach und nach ändern durch Einführungen von digitalem Zentralbankgeld, digitale ID, AMLA, Vermögensregistern und so weiter. Dennoch glaube ich, dass Gold und Silber eben in diesen Phasen, wenn man sie gut lagert, wenn man sie eben nicht im direkten Zugriff im Bankenschließfach im Ruhrgebiet lagert, dann ist man damit eigentlich gut beraten, dass man Gold und Silber in der heutigen Zeit jederzeit auch greifbar behält, selbst wenn der Fiskus die Augen auf die Bestände lenkt.
Und selbst wenn dann der digitale Euro kommt, was bringt einen dann eine Münze noch?
Gute Frage, die kommt ganz häufig und ich halte es auch wichtig, mal drüber hinaus zu denken, wenn ich Gold kaufe, was passiert eigentlich danach? Also de facto, wie mache ich es wieder zu Geld, dem, was wir heute Geld nennen, weil ich sage, Gold ist eigentlich das echte Geld. Was kommt während des digitalen Euros? Wir werden in eine Art Schattenwirtschaft abrutschen, wir werden in eine Art Tauschhandel abrutschen. Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, meinen Flug oder meine Fahrt irgendwo hin zu buchen, dann muss ich vielleicht jemandem etwas geben, damit er mich mit dorthin nimmt. Oder ich brauche etwas von Ihnen und habe ein Stück Gold, Sie können es entgegennehmen, um im Gegenzug mir etwas an Dienstleistungen zu geben. Weil diese Systeme, die da auf uns zurollen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, die sind nicht für die Menschen gemacht, die werden auch nicht von ewiger Dauer sein und die werden auch irgendwann von innen heraus gesprengt, weil die Menschen unzufrieden sein werden in einem Käfig, in einem Gefängnis. Deswegen sage ich, es ist essentiell in dieser Phase zu überdauern, seine Edelmetallbestände zu erhalten, um in einem neuen System ganz oben dabei zu stehen. Denn Gold wird auch da den maßgeschneiderten Anzug und ein paar Lederschuhe wert sein, seine Kaufkraft also erhalten. In einer Zeit, in der 98% der Menschen ihre Kaufkraft verloren haben, weil sie eben nur in Fiat gespart haben, also in Euros, Dollars oder sonstigen Währungen. Und deswegen glaube ich, dass es A, einen Tauschhandel geben wird und B, ist es so, dass dieses System nicht von langer Dauer sein wird. Das beschreibe ich auch in meinem Buch.
Es ist ja zurzeit wird ja immer mehr und immer schroffer gegen Systemkritiker vorgegangen. Und da sind wir ja schon bei Szenarien Enteignung und so weiter. Man denkt an die EU-Sanktionslisten, die immer salonfähiger werden. Oder eben auch das Debanking-Kontokündigungen. Ja. Da wird immer schroffer vorgegangen. Sehen Sie auch hier in den Edelmetallen eine Möglichkeit, sich da ein Stück weiter vorzuschützen? Oder was würden Sie hier überhaupt empfehlen? Gibt es hier Möglichkeiten, wie man sich da vorbauen kann? Und wenn man nicht den Mund halten will?
Ja, also das ist eine gute Frage. Es ist natürlich so, dass man so ein Stück weit seine eigene Bank wird mit Gold und Silber. Denn man ist unabhängig von Drittparteien. Man ist nicht abhängig von Strom. Man ist nicht abhängig von funktionierenden Terminals. Also man hat letzten Endes selbst seine Vermögenswerte, seine gespeicherte Kaufkraft in der Hand. Debanking ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Also ob es ein Flavio von Witzleben oder ich glaube auch auf eins. Ihr habt ja zahlreiche Banken.
Über ein Dutzende. Ich sogar privat.
Ja, also man auch ein Tino Chrupalla. Es ist auf allen Ebenen passiert das. Das ist für mich die böseste Fratze der Gängelung. Denn damit zeigt man natürlich auch ganz klar, wer kommt der Wahrheit zu nah und wen muss man ausschalten. Ich sage, das sind all diejenigen, denen man eigentlich genau zuhören sollte. Weil wenn ich jemandem ein Bankkonto kündigen muss, dann hat er wahrscheinlich etwas zu sagen, was ich mit einem fetten Rotstift durchstreichen möchte. Also Debanking ist natürlich ein Riesenproblem. Gold und Silber sind natürlich auch hier wieder eine Möglichkeit zu sagen, ich halte mein Geld nah an mir dran. Weil was passiert denn im Umkehrschluss, wenn ich jetzt beispielsweise das Konto gekündigt bekomme, habe ich auch hier die Möglichkeit zu sagen, hey, schau mal, ich habe eine Unze Gold, 4.000 Euro, kannst du mir mal diese Überweisung ausführen? Also ich bin zumindest nicht ganz nackt. Und ich glaube, das Gefühl, wenn einem das Bankkonto gekündigt wird, das muss ja schlimm sein, ja. Ich habe es Gott sei Dank noch nicht am eigenen Leib erlebt. Es gibt natürlich zahlreiche Banken da draußen, aber auch die Banken untereinander vernetzen sich und machen es einem schwerer, da reinzukommen. Also Debanking ist ein Thema, Enteignung ist das andere Thema. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt auf eine Zeit zusteuern, in der auch die Politik eine Zeitenwende erlebt. In den USA spüren wir ja zumindest einen Hauch von Hoffnung, auch wenn Donald Trump viele wilde Sachen macht. Ja. Ich glaube nur, dass Donald Trump auch an einer Sache anders oder falsch interpretiert wird, und zwar, wenn es um das digitale Zentralbankgeld geht. Denn es heißt ja, in den USA soll das nicht kommen. Ich sage, das wird genauso kommen, aber in Form von privaten Stablecoins. Das ist am Ende nichts anderes als ein digitales Zentralbankgeld. Nur, dass es nicht der Zentralbank, sondern einem privatwirtschaftlichen Institut gehört. und daran können sich dann einige bereichern.
Sie haben ja in Ihrem Buch Der digitale Euro Strategien zur Selbstverteidigung formuliert und auch am Ende eine Checkliste, die man abarbeiten kann. Was sind denn die drei wichtigsten Empfehlungen daraus, die jeder sofort umsetzen sollte?
Also sollte dieses Video Reichweite bekommen, dann wünsche ich mir von jedem, der es sieht, dass er möglichst oft bar bezahlt. Denn das ist, glaube ich, das einfachste und das ist auch derzeit noch das günstigste Mittel, was wir tun können, um standzuhalten. Also um dem System zu zeigen, dass es eben nicht nur digitale Zahlungen wünscht. Denn die Begründungen für die Einführung des digitalen Zentralbankgeldes und auch der Gefahr, die dahinter steht, ist natürlich, dass Bargeld nicht mehr relevant ist und dass wir ein moderneres Geld brauchen. Aber das ist völliger Quatsch. Also Punkt 1, zahlt so oft es geht bar. Ja, also das wäre mein großer Wunsch an die Gesellschaft. Ich mache es auch. Ich spreche auch im Restaurant Geschäftspartner, die dann mit Karte zahlen, darauf an, warum sie denn nicht bar bezahlen. Und daraus entsteht oft ein guter Dialog, der dann vielleicht zum Andenken oder zum Nachdenken anregt. Der zweite Punkt, natürlich, man hat es heute rausgehört, ich bin natürlich bekennender Gold- und Silberliebhaber, aber so, ich glaube, dass Gold und Silber durchaus ein Teil der Lösung sind, aber nicht der einzige. Das ist ganz wichtig zu betonen. Und das Allerwichtigste ist, zu dezentralisieren, also der dritte Tipp. Sprich, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Österreich, nicht nur in der Schweiz Bankkonten zu besitzen, sondern in mehreren Ländern, womöglich auch auf mehreren Konten und nicht alle Hände in ein Ei zu legen. Es gibt unter Multimilliardären die Five- or Four-Flag-Theorie, heißt die. Und diese Theorie besagt, dein Vermögen auf 3, 4 oder 5 Kontinente zu streuen. Es hat nicht jeder ein großes Vermögen, das heißt, da kann nicht jeder sein Vermögen streuen. Aber im kleinen Rahmen kann ich auch sagen, ich habe nicht alles auf einem Bankkonto, ich habe nicht alles auf der Bank, sondern ich habe nur das, was ich für 3 Monate brauche auf der Bank. Den Rest habe ich dann in Sachwerten, in von mir aus auch Kryptowährungen, von mir aus auch Aktien, von mir aus auch Immobilien, aber an Standorten, wo die Gängelung eben noch nicht so groß ist. Wie finde ich diese Standorte? Die finde ich dort, wo Wachstum in der Gesellschaft ist, wo also nicht die Probleme da sind, dass Regierungen den Bürgern was abnehmen müssen, wo günstige Steuerparadiese sind. Und deswegen ist die Flucht in die Schweiz, nach Liechtenstein, Singapur, Dubai eben so groß. Ja, also ob man das System in Dubai mag oder nicht, da können wir uns drüber streiten. Ich halte es auch für zweifelhaft, wie viel Überwachung dort bereits stattfindet. Aber es ist eben einer der Hotspots, der viele Menschen anzieht, weil sie sich eben von diesem europäischen, deutschen System abgestoßen fühlen. Das waren jetzt mal 3 einfache Tipps, die, glaube ich, jeder im Kleinen oder Großen umsetzen kann. Ja.
Aber Sie sprechen sich sehr klar gegen Auswandern aus. Ja. Warum?
Naja gut, ich liebe mein Land, ja, und ich glaube, Heimat oder Entheimatung, vielleicht kann man das Wort so mal erfinden, ist etwas, was uns plagt. Man sieht es an der Sprache, ja, ob man uns mit dem Gendern erklären möchte, dass es keinen Mann oder Frau mehr gibt, sondern dass es eben 67 Geschlechter gibt und wir in jeglicher Form innen an ein Wort dranhängen müssen. Das ist schon mal der erste große Schritt. Man reißt etwas aus unserer Heimat, aus unserer Sprache, aus dem, was uns mit dem Land verbindet. Und das passiert auf diversen Ebenen. Divers jetzt nicht im geschlechtlichen Sinne betrachtet. Das passiert eben auf einer Vielfalt an Einflüssen. Und ich bin jemand, ich versuche, das, was ich mir aufgebaut habe, zu wahren. Also liegt vielleicht auch darin, dass Goldliebhaber gerne sammeln. Und ich liebe eben meine Heimat, ich liebe mein Land. Ich verurteile die Politik für das, was sie mit diesem Land macht. Ich glaube, wir haben viele Patrioten in diesem Land, die auch lauter werden, die mittlerweile auch feststellen, dass es jetzt an der Zeit ist, was zu sagen. Auf die Nachfrage, warum immer weniger oder warum noch nicht so viele sich geäußert haben, also ich stelle im eigenen Umfeld fest, dass immer mehr den Mut haben, auch ganz offen harsche Kritik zu äußern. Und ich glaube, steht der Tropfen höhlt den Stein. Je länger wir daran festhalten, das immer und immer wieder zu predigen, desto eher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen das auch annehmen. Beim Gold und Silber hat es jetzt 10 Jahre gedauert, bis die Menschen verstanden haben, dass das, was wir gesagt haben, wahr ist. Ja, aber ich gebe das nicht auf, zumindest solange man mich nicht irgendwie versucht wegzusperren oder mir die Existenzgrundlage zu entziehen. An einem gewissen Punkt, wo die Sicherheitslage bedroht ist, muss man sich natürlich die Frage stellen, ob man dann nicht in einem anderen Land besser aufgehoben ist, zumindest temporär. Aber ich bin Patriot und ich kämpfe weiter für Deutschland und ich hoffe, dass wir das Ruder rumreißen können.
Was glauben Sie denn für 2026, was jetzt dann die wichtigsten Themen sein werden und auf was wir uns vorbereiten sollten?
Definitiv die Landtagswahlen sind ein ganz großes Thema, ein großer Hoffnungsschimmer auch für die Opposition, die einzige Opposition. Man nennt es ja die Rechte, die AfD, aber Kann man jetzt diskutieren, wo man sie verortet. Unabhängig davon glaube ich, dass neben den Landtagswahlen eine ganz große Sache die Verarmung der Gesellschaft ist. Also die Menschen spüren jetzt, dass es nicht mehr reicht, den Einkaufswagen vollzuladen. Die spüren, dass die Stromrechnung am Ende des Monats nicht mehr bezahlt werden kann. Die Menschen spüren, dass die Politik kein Interesse an ihren ernsthaften Problemen hat, wenn Menschen eine Woche in Berlin ohne Strom über die Weihnachtsfeiertage zu Hause frieren müssen und der Kanzler in der Ukraine ist. Also die Unzufriedenheit, die zieht sich in die Gesellschaft hinein. Die großen Themen sind für mich zum einen die Diversifizierung, die dieses Jahr wichtiger ist als alles andere, was den Vermögensschutz betrifft. Denn wir werden erleben, dass die Politik jetzt aufgrund der Lernkassen in die einzelnen Töpfe greifen muss. Ob es die Einlagen sind, also die Bankguthaben, ob es womöglich auch irgendwelche Sonderabgaben sind. In Deutschland gibt es ja sogar noch ein Gesetz, das aktiv ist, den Lastenausgleich. Allerdings nicht mehr zur Kriegsopferfürsorge, sondern die Definition ist heute zur sozialen Gerechtigkeit, das war der Wortlaut. Und dazu kann man sich fast alles ausdenken, ob es jetzt die Migrationskrise ist, wir brauchen hier einen Lastenausgleich, ob es jetzt eine Naturkatastrophe ist, das ist auch eine soziale Ungerechtigkeit und so weiter und so fort. Und ich glaube, an den Ebenen müssen wir ganz vorsichtig sein. Es ist das Jahr, in dem alles entschieden wird. Für mich ist 2026 das entscheidende Schicksalsjahr, ob wir den Turnaround noch schaffen vor 2030 oder nicht. Wir werden meiner Meinung nach jetzt auch gerade in den Tagen, wo wir dieses Interview führen, sehen, was die Davoser Gang, nenne ich sie jetzt mal, entscheidet. Dort gibt es ja eine Agenda von 8 Überpunkten. Und einer der Punkte ist, das Vertrauen wiederherzustellen. Daran arbeitet Klaus Schwab auch im Hintergrund, der aber diesmal nicht beim Weltwirtschaftsforum anwesend ist. Ihr betreibt ja das AWEF, also das Gegenevent dazu. Finde ich übrigens tolle Sache. Unabhängig davon ist natürlich wichtig, dass wir verstehen, dass die Freiheit, die Redefreiheit dieses Jahr in Gefahr steht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die ersten großen Vorstöße kommen, dass auch das Internet zensiert wird. Also sprich, der Zugang zum Internet nach und nach genommen wird. Beispiel, wir haben in Australien die Alterskontrollen in der Debatte gesehen. Ab 16 darfst du nicht mehr in Social Media. Auch hier in Europa gibt es ähnliche Debatten. Die EU-Kommission hat geschrieben, dass es eine Altersbeschränkung geben muss, 13 Jahre. Ja. Und in Zukunft kann diese 13-Grenze auch angehoben werden. Da gibt es dann kein Mindestalter. Sprich, wenn man die Grenze auf 99 anhebt, dann hat man uns alle. Und wir müssen in Zukunft mit unserer digitalen ID ins Internet hinein. Und dann entscheidet nicht mehr auf 1 oder Kettner, wer die Videos schaut, sondern derjenige, der die Kontrolle eben mit Grün oder Rot bestätigt. Und das ist für mich eine große Gefahr. Also ich glaube, die Redefreiheit ist unsere höchste Freiheit, die wir noch haben. Sonst könnten wir ja auch nicht sitzen. Auch die steht in Gefahr. Ja, und was man natürlich auch leider im Auge behalten muss, ist die Entwicklung an den Kriegsfronten. Ich glaube, ich bin niemand, der sagt, wir erleben den großen dritten Weltkrieg, auch wenn das in das Gesamtbild passen würde, auch nach den Zyklen von Ray Dalio. Das, was wir derzeit sehen, ist, glaube ich, erstmal ein permanenter Angstzustand, den die Menschen erleben müssen, um zu erstarren, um nicht ins Handeln zu kommen, um beispielsweise diese Lösungen umzusetzen, die ich im Buch beschrieben habe, sondern die eben, ja, wie nennt man es so schön, die Maus vor der Schlange sitzen oder der Hase vor der Schlange und in Angst erstarren und eben darauf warten, gefressen zu werden. Das sollten wir auf jeden Fall nicht tun. Wer in Bewegung bleibt, ins Handeln kommt, der wird auch im Jahr 2026 gut durchkommen. Da bin ich positiv.
Das heißt, abschließend die konkreten Empfehlungen, was Sie haben, sagen jetzt selbst, das Jahr 2026 ist das Entscheidungsjahr. Ja. Was sollen wir jetzt alle tun?
Ich denke, jeder Bürger, jeder Zuschauer, jeder, der ein wenig Eigenverantwortung in sich trägt, hat jetzt auch die Verantwortung, diese Botschaft in die Welt hinaus zu tragen und die Menschen in seinem Umfeld aufzuklären. Ich denke, wir sind an einem Punkt, dass die Menschen auch wieder empfänglich geworden sind, denn sie verstehen selbst, wenn sie auf der Seite standen, die sich blind in die Arme der Regierung gelegt haben, dass hier was schief läuft, an ihrem leeren Einkaufswagen. Also sprich, die Botschaft muss breit getreten werden. Wir sind am Ende das Souverän, ja, nicht die Regierung. Also wir sind diejenigen, die entscheiden, wer regiert. Und gefühlt hat sich dieser Spieß in den letzten Jahren umgedreht. Dann ist es wichtig, dass jeder im Kleinen oder im Großen für sich seine Vermögensvorsorge selbst in Eigenverantwortung trifft. Ob er dann alles in Krypto steckt, ob er alles in Immobilien im Ausland investiert oder ob er es dann in Cash, in einer anderen Fremdwährung, die derzeit nicht in der Eurozone ist, hält, das lasse ich jedem offen. Ich möchte die Menschen nur raten, lass das Geld nicht auf dem Bankkonto. Wir stehen vor systemischen Krisen. Es kann durchaus passieren, dass die Banken in ernsthafte Probleme geraten. Und deswegen würde ich immer sagen, maximal 3 Monate Cashbestand auf dem Bankkonto. Damit fährt man auf jeden Fall gut. Ein weiterer Tipp ist durchaus, sich auch im echten, also nicht im digitalen, sondern im analogen Leben zu vernetzen, also wirklich wieder menschliche Beziehungen aufzubauen, vielleicht auch mal im Garten seine Versuche zu starten, damit man auch eine gewisse Vorsorge hat. Weil was passiert denn, wenn wir den nächsten Blackout nicht in Berlin haben, sondern wenn wir ihn vor der eigenen Haustüre haben? Wie lange halte ich denn durch, wenn ich eine Woche keinen Strom habe? Also auch über das Thema ernsthafte Gedanken machen, sogenanntes Prepping. Ich glaube auch, wenn man einmal geprappt hat, wenn man seinen Vorratskeller angelegt hat, wie ihn die Großmutter schon hatte, dann schläft es sich deutlich besser. Ein weiterer Bestandteil ist, glaube ich, dass wir dafür kämpfen müssen, dass unsere Meinungsfreiheit aufrecht und bestehen bleibt. Also wenn viele Menschen da draußen aufmerksam darauf werden, dass die Dinge in die falsche Richtung laufen, dann haben wir es in der Hand, das Ruder noch rumzureißen. Aber deswegen, 2026 ist das Schicksalsjahr. Die Gold- und Silberpreise verraten uns viel mehr über die Welt, als es die Medien tun. Und leider ist nicht nur ein steigender Goldpreis positiv für Investoren in Gold, sondern er ist auch ein großes Risiko für unser System, denn wenn der Goldpreis über 15, 20, 30.000 Dollar hinausgeht, dann werden wir wirklich in kriegerische Szenarien raten und dann bringt dir am Ende auch dein Gold nichts mehr. Deswegen muss man natürlich auch immer ein bisschen optimistisch bleiben und darauf hoffen und setzen, dass es nicht zu einer großen Eskalation kommt, sondern dass das alles Geldmaschinen sind, die hier gebaut wurden für die Rüstungsindustrie und Lobbyistenvereine.
Herr Kettner, ich danke Ihnen vielmals für dieses ausführliche Interview. Vielen Dank.
Danke ebenfalls.
Liebe Zuseher, wir haben heute über große Themen gesprochen. Über Freiheit und Verantwortung, über Mut zur Haltung, über Enteignungsrisiken, digitales Geld und über ganz konkrete Strategien zur Selbstverteidigung in unsicheren Zeiten. Egal, ob Sie die Einschätzung teilen oder kritisch hinterfragen, eines wird in diesem Gespräch sehr deutlich. Die kommenden Jahre werden entscheidend dafür sein, wie viel Selbstbestimmung und finanzielle Freiheit wir uns bewahren können. Danke, dass Sie heute mit dabei waren und danke ganz besonders für Ihre Unterstützung, denn solche Sendungen sind nur möglich durch Ihre Spenden. Wenn Ihnen unsere Arbeit wichtig ist, unterstützen Sie uns bitte weiter. Vielen Dank für Ihre Hilfe und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal bei ELSA auf 1.